Ihr hört weiterhin unterdessen hier auf Radio Frei und wer uns regelmäßig hört, der weiß, wir stellen die Direktkandidaten und Kandidatinnen des Wahlkreises 193 vor. Am Sonntag ist ja Bundestagswahl und bei uns ist jetzt der Direktkandidat für die FDP, Christian Polutschek-Becher. Hallo.
Einen schönen guten Tag, hallo.
Herr Polutschek-Becher, Sie sind 2012 in die Politik gegangen und haben 2012 angefangen, sich für die FDP zu engagieren. Da waren Sie 35 Jahre alt etwa. Wie kam es dazu, dass Sie doch relativ spät erst zur Politik gekommen sind?
Ja, so spät war das gar nicht gewesen. Ich war früher schon politisch aktiv in einer anderen Partei.
Welche war das?
Das waren die Sozialdemokraten damals gewesen.
Ach, von der SPD zur FDP, das ist ja auch mal ganz interessant, okay.
Ja, dazwischen lagen aber viele Jahre und ich habe mich damals dort nicht mehr so aufgehoben gefühlt als damaliger Unternehmer und habe dann entschlossen, die Politik erstmal zu verlassen und bin dann über Freunde, Bekannte 2009 in den liberalen Mittelstand eingestiegen, der ja der Politik der FDP sehr nahe war und 2012 habe ich dann gesagt, wenn ich jetzt wandern.
Also Sie haben so ein bisschen auch so gedacht, so ans eigene Unternehmen, das so ein bisschen praktisch gedacht, wenn ich in der FDP mich engagiere, dann kann ich auch was tun, dass zum Beispiel Steuersenkung ist ja immer Thema. Das war für Sie wahrscheinlich so ein Kernpunkt auch, der FDP beizutreten.
Das war damals nicht so sehr das Thema gewesen mit den Steuersenkungen. Es war eigentlich eher die gesamte bürokratische Belastung, die einen angetrieben hat, in die FDP einzusteigen, weil die FDP von jeher die Partei gewesen ist, die halt für die kleinen mittelständischen Unternehmer auch diese bürokratische Entlastung mit dem Wahlprogramm hatte und auch mit permanent auf der Uhr hatte, Dinge anzugehen. Und das hat mich eher dazu getrieben, dann dort mit beizusteuern oder mitzuwirken. Weil gerade im Alltag, wenn man das so hat, man will im Unternehmen irgendwas angehen, man will behördliche Auflagen erfüllen, das ist so ein hoher bürokratischer Aufwand und der hat mich damals schon enorm belastet und hat viel, viel Zeit aufgewendet, die ich gerne eher für meine Mitarbeiter und vor allen Dingen für meine Kunden damals gehabt hätte.
Hat sich jetzt was verbessert, dank der FDP und vielleicht auch anderer Parteien? Also ist jetzt was besser geworden?
Nun, als konnte die FDP dann nicht mehr mitwirken in der Richtung, weil 2013 ist die Bundes-FDP aus dem Bundestag herausgeflogen, dementsprechend 4 Jahre dann in außerparlamentarischer Opposition gewesen. In den letzten 4 Jahren hat sie schon einiges bemüht und einiges getan, aber gegen die ganz Großen anzukommen, war das leider nicht so erfolgreich. Wir werden aber trotzdem dranbleiben. Die Chancen stehen ja momentan sehr gut, dass wir jetzt in eine Regierungsbeteiligung kommen können.
Das wollte ich übrigens auch mal nachfragen, weil 2012, damals war Philipp Rösler FDP-Bundesvorsitzender. Das war ja keine einfache Zeit für die FDP, also wo die FDP eher gerade so am Untergehen war. Da sind sie sozusagen noch an Bord aufgesprungen, aber das hat sie nicht davon abgehalten, weil damals die FDP ja wirklich im Sinkflug war.
Ja, normal sagt man immer, die Ratten verlassen zuerst das sinkende Schiff. Aber gerade in so einer Zeit in eine Partei einzutreten, das hat für diejenigen, ich kenne auch weitere, die in der Zeit der Partei beigetreten sind, ja auch noch heute erhalten sind. Es ist ja gerade dann, wenn es einem schlecht geht, es ist doch wichtig mitzuwirken, mitzugestalten und Leute davon zu überzeugen, dass die liberale Stimme doch sehr wichtig und richtig ist. In der Bundespolitik, Landespolitik, Kommunalpolitik, egal wo. Gerade die freiheitliche Stimme zu vertreten, zeugt doch von Überzeugung auch für die Partei dann.
Sie sind ja eher Kommunalpolitiker, also seit 4 Jahren im Erfurter Stadtrat. Dann sind Sie auch Ortsteilbürgermeister von Fieselbach. Wie kommt es denn dazu, dass Sie sich jetzt als Direktkandidat für den Bundestag bewerben? Weil man muss ja auch sagen, die Chancen sind ja, naja, und Sie sind ja auch nicht abgesichert über die Landesliste. Also wie kommt es dazu, dass Sie sozusagen sagen, ich halte meinen Kopf dahin, dass ich Direktkandidat bin?
Die Überzeugung, die hat sich schon länger mit aufgebaut, auch als Bundestagskandidat oder als Direktkandidat zu kandidieren. Auf der Liste stehe ich auf Platz 8, das ist richtig, auch ein bisschen weiter hinten. Aber wenn man es nicht probiert, hat man doch schon verloren, sagt man immer so schön. Und es ist wichtig halt für den Mittelstand auch die Fläche zu halten und diese auch nachhaltig zu sichern. Also ich sehe da eine große Notwendigkeit, auch die liberale Stimme in Erfurt und in Weimar zu erheben und auch in den Kommunen, die zwischen den beiden tollen Städten liegen. Und auch wenn die Aussichten vielleicht nicht die rosigsten sein sollen, ist es doch wichtig, die Meinung nach außen zu tragen, bekannter zu werden und den Leuten zu zeigen, ja, ich bin vor Ort aktiv und das mit viel Unterstützung auch Parteifreunden von den Julis und allen, die dazugehören. Und wir werden auch, wenn das Ergebnis vielleicht nicht so gefällt, werden wir danach trotzdem weiter aktiv bleiben. Das motiviert doch umso mehr und auf Dauer auch dran zu bleiben.
Was sind denn für Sie so die wichtigen Themen? Also jetzt kann man ins Wahlprogramm ja schauen, da geht es zum Beispiel immer so ein bisschen um die Gretchenfrage. Die einen sagen, gerade jetzt nach der Pandemie Steuern rauf, irgendjemand muss ja die Zeche bezahlen. Andere sagen, nee, auf jeden Fall nicht rauf, wie die FDP. Was ist denn nun die beste Lösung in solchen Zeiten?
Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer eingeladen werden zu investieren und auch die Bürgerinnen und Bürger eingeladen werden zu investieren und ihren Wunsch, vielleicht in die Selbstständigkeit zu gehen, auch entsprechend jetzt erst recht angehen können. Und was ist daran hinderlicher, als die Steuern zu erhöhen? Also gerade jetzt in diesen Zeiten, wir haben es gemerkt, bei so viel Geld, wie mit einmal durch die Pandemie freigesetzt wurde, durch die Bundesregierung, dass es an mangelnden Steuereinnahmen ja gar nicht liegen kann.
Aber jetzt würde man sagen, jetzt sind die Kassen wieder leer, jetzt müssen sie wieder aufgefüllt werden, deswegen höhere Steuern.
Das kann man einerseits sagen und auch annehmen, aber ich halte es trotzdem für wichtig, gerade in solchen Zeiten die Unternehmen zu entlasten, dass die investieren können, dass sie sich auf den starken Wettbewerb einstellen können, der von außen hereingetragen wird. Man sieht das ja, was in China passiert, in anderen großen Industrienationen. Es ist viel, viel wichtiger, den Gelder frei zu machen für weitere Investitionen, für neue Mitarbeiterqualifikationen, um Mitarbeiter auch zu schulen, Mitarbeiter vorzubereiten auf das, was auf uns zukommt. Weil wir haben ja ein Problem. Wir müssen auf eine Sicherung des Rentensystems auch zuarbeiten und wir müssen vor allen Dingen schauen, dass wir qualifizierte Fachkräfte in allen Bereichen bekommen. Deutschland wird immer älter im Durchschnitt und wir haben wenig Nachwuchs, viel zu wenig Nachwuchs. Jetzt kommen die starken 60er. Die entsprechend bald in die Rentenkasse hineinrutschen werden und diese Mitarbeiter fehlen dann. Und genau da ist es wichtig, dass die Unternehmen genau dafür investieren und die Mitarbeiter qualifizieren, Mitarbeiter binden und Mitarbeiter gewinnen. Und das geht nur mit niedrigeren Steuern.
Und vielleicht damit, dass auch alle in die Rentenkasse einzahlen. Wie wäre es denn damit? Das wäre da auch mal ganz hilfreich. Also auch Beamte, Selbstständige und so weiter. Das ist ja auch sowas, was man nur so denkt. Ja? Es gibt ja gewisse Leute, die nicht einzahlen.
Ja, ich denke mal, was wir generell brauchen, ist eine Sanierung des Rentensystems. Also zum einen sollte man schon schauen, dass das Renteneintrittsalter flexibel bleibt und sich flexibel gestaltet. Das würde die Rentenkasse zum einen schon mal entlasten und vor allen Dingen brauchen wir mal ein ordentliches Rentensystem, wie es andere Länder wie Holland zum Beispiel uns vormachen. Das heißt, unser Modell ist ja die Aktienrente. Der kann entsprechend langwierig eingezahlt werden in dieses Rentensystem mit einer wesentlich höheren Rendite. Die Zuschüsse des Staates würden sinken. Aktuell zahlt ja der Bund pro Jahr 100 Milliarden Euro in das Steuersystem zusätzlich mit ein. Und das liegt nicht nur an den Beamten oder Politikern oder wie auch immer, die da nicht einzahlen, die ja auch daraus natürlich wenig oder keine Rente beziehen. Sondern es liegt einfach an einer Fehlsteuerung in unserem Rentensystem seit ganz, ganz vielen Jahren.
Aber Aktienrente heißt ja auf gut Deutsch, dass dann sozusagen mit der Rente spekuliert wird und am Ende kann es ja auch nicht hinhauen. Also aus der Finanzkrise haben wir ja genau das gesehen, dass so mancher Rentenfonds dann plötzlich geplatzt ist.
Man muss die Aktien ja auch entsprechend streuen. Also es reicht jetzt nicht nur in einen Fonds einzuzahlen oder in ein Aktienmodell. Dann kann natürlich das Telekom-Desaster kommen. Das wollen wir natürlich nicht, sondern breite Streuung. Wie gesagt, andere Länder machen es vor und das seit vielen Jahren. Und Aktien muss man immer auf viele Jahre betrachten, 20, 30 Jahre und länger. Und das hat ja seit über 100 Jahren in der Aktienentwicklung gezeigt, dass es da immer nur einen Aufwärts gab in dieser Richtung.
Sie selber haben es ja, könnte man jetzt überspitzt sagen, etwas bequem. Sie sind ja im öffentlichen Dienst, Sie sind ja abgesichert, was die Rente angeht. Kann man das so sagen?
Das kann man derzeit so sagen, aber es hält mich nicht davon ab, A, für den Mittelstand weiter einzutreten und B, auch selbst in dieser Richtung aktiv zu sein. Also, auch ich habe vor, vielleicht nochmal mit einem Nebengewerbe oder vielleicht auch später ein Hauptgewerbe aktiv zu bleiben.
Also wir könnten übrigens nochmal sagen, das Wahlprogramm der FDP kann man sich ja durchlesen im Internet. Das ist immer so, wir können jetzt die Themen so durchhoppeln, aber wir haben im Vorfeld vereinbart, dass wir nicht zu lange reden, weil sie trotz Krankheit uns jetzt gerade zur Verfügung stehen. Wir hören es ja auch im Hintergrund. Deswegen nur ein zweites Thema mal so rausgepickt, mehr kann ich das nicht nennen, das ist das Thema Bildung. Da sagt die FDP zentrale Abschlussprüfung und so weiter. Also Bildung ist ja die Zukunft, das würde auch jeder zustimmen. Aber ich denke dann immer so, das gilt jetzt nicht nur für Sie, sondern insgesamt für die Politik, warum bohren wir nicht mal richtig dicke Bretter neben den zentralen Abschlussprüfungen und sagen, Bildung ist nicht mehr Ländersache, sondern wir machen bundesweit ein einheitliches System. Das wäre doch mal ein großer Wurf, oder?
Die FDP hat ja auch im Wahlprogramm auch dazu ihre Vorschläge geliefert. Das muss ja für die Schülerinnen und Schüler vereinfacht werden, ganz deutlich. Und das geht halt mit einem einheitlichen Prüfungssystem zum Beispiel, dass man da in Richtung Abschlussprüfung einheitliche Regeln auch festlegt, damit es für Schülerinnen und Schüler bei Umzug nicht schwierig wird, die Schule zu wechseln. damit der Abschluss gleichermaßen überall anerkannt bleibt und ist. Und dass entsprechend natürlich dann auch der Berufseinstieg für alle die gleichen Voraussetzungen erfüllt. Auch in der, wenn man sich für ein Studium entscheidet. Wichtiger ist für uns aber, dass wir weitaus mehr Menschen wieder auch für den Handel, für das Handwerk begeistern, nicht nur fürs Studium. Weil mittlerweile muss man Angst haben, dass das Handwerk gar nicht mehr bedient wird mit Nachrückern. So viele Leute, die gerade aus Studium gehen, was auch richtig und wichtig ist. Aber der Geschmack für das Handwerk muss auch gegeben werden. Und da brauchen wir einheitliche Regularien dazu. Und vor allen Dingen natürlich Digitalisierung, die da ganz, ganz wichtig ist. Wenn man sich jetzt mal überlegt, wie viele Gelder seitens des Bundes bereitgestellt wurden für Digitalisierung, wie wenig davon abgerufen wurde bisher von den Ländern, von den Kommunen, zeigt das ja auch eine große Notwendigkeit, dass gerade im Bildungssystem ganz, ganz viel passieren muss. Das geht auch weiter mit den Filtern für die Schulen zum Beispiel, wo der Bund ja auch fast 500 Millionen Euro bereitgestellt hat und davon wurden bisher 500.000 Euro abgerufen.
Ist gar keine Frage, ist jetzt fast ein Thema für sich. Müsste man es direkt mal auch Lehrer und Lehrerinnen fragen, woran liegt es? Liegt es daran, dass die Lehrer und Lehrerinnen selber sich nicht so auskennen und das deswegen nicht abrufen? Also müsste man wirklich mal fragen, was die Gründe sind, warum es nicht abgerufen wird. Und zum Zweiten, also zumindest diejenigen in meinem Bekanntenkreis, die ich so spreche, haben jetzt gerade in Pandemiezeiten gesagt, natürlich war es gut, wenn man digitalen Unterricht machen konnte, aber das Allheilmittel ist es auch nicht. Also am Ende geht es ja darum, Bildung gut zu vermitteln und den besten Weg zu finden. Und im Endeffekt sind es beide Formen. Also es geht auch nichts über einen Klassenraum, in dem man wirklich alle vor sich sitzen sieht und keine Videokonferenz hat und direkt mit ganz klassischem Material unterrichten kann, ohne dass der Computer überhaupt an ist.
Genau, das ist auch richtig. Also da hat die Pandemie ja auch aufgezeigt, dass es da noch sehr, sehr viele Lücken gibt. Wir haben jetzt aktuell in Erfurt auch das Beispiel, dass wegen 4 Schülern über 300 Schüler in Quarantäne sind. Auch da muss man ganz schnell andere Möglichkeiten finden, Untersuchungsmöglichkeiten, die den Schulbetrieb ganz schnell wieder ermöglichen. Also direkt kann man nur am besten lernen, im direkten Bezug zur Klasse, mit dem Lehrer, mit jeglicher Form der Lehrunterstützung. Und die Lehrer müssen natürlich auch darauf vorbereitet werden und müssen da intensiv eingebunden werden. Das merkt man ja gerade bei der Digitalisierung. Viele Lehrer sind gar nicht darauf eingestellt, mit solchen Mitteln zu arbeiten. Der Datenschutzbeauftragte macht die nächsten Hürden da auf, wenn Lehrer schon gewillt sind, da was zu machen. Also hier ist noch ganz, ganz viel Rede und Handeln.
Also gerade hier in Thüringen haben wir einen sehr strengen Datenschutzbeauftragten von Lutz Hasse.
Er hat ja einigen Lehrern wirklich auch Steine in den Weg gelegt. Und hier wäre es wünschenswert, wenn genau diese Steine beiseite gerollt werden und wir uns öffnen für völlig neue Möglichkeiten der Bildung auch.
Vorletzte Frage, weil Sie sind in erster Linie nun mal auch Kommunalpolitiker. Zuletzt kam ja die Meldung, dass die FDP-Fraktion sich im Erfurter Stadtrat, und dem gehören Sie nun mal an, aufgelöst hat, weil Thomas Kemmerich den Stadtrat verlassen musste, weil er seinen Hauptwohnsitz in Weimar hat. Die Nachrückerin Anke Frings wollte nicht der Fraktion beitreten, weil angeblich ging es um den Fraktionsvorsitz. Wie geht's jetzt nun weiter? Sie sind jetzt ja quasi weiter im Stadtrat, aber fraktionslos. Wird man irgendeine andere Fraktion finden, zu der Sie sich anschließen, also mit den Freien Wählern oder mit den Piraten, also wieder eine bunte Fraktion machen? Also können Sie da schon was sagen?
Wir haben da ernsthafte Überlegungen genau in diese Richtung, haben das aber jetzt noch nicht zum Abschluss gebracht. Die Gespräche in den nächsten 2 Tagen werden dann zeigen, wo die Reise hingeht. Wir haben auch mit anderen Parteien Gespräche geführt und da müssen wir jetzt heute Morgen dann gucken, im Abschluss der Gespräche, wo sich das Beste gestaltet, weil wir wollen ja erfolgreich weiterarbeiten. Wir wollen auch die Stimme der Freien Demokraten natürlich auch vordergründig mit nach außen zeigen. Das hat damals in der bunten Fraktion schon sehr gut funktioniert gehabt. Und da muss man schauen, wie man das auch entsprechend wieder aufnehmen kann. Weil wichtig ist es, aktiv zu bleiben, Einblick in alle Ausschüsse zu bekommen, Einblick in die ganzen Aufsichtsräte zu bekommen. Und das geht halt nur in einer ordentlichen Fraktion. Und diesen Weg werden wir auch bestreben, dass Frau Handke und ich genau die erfolgreiche Arbeit der letzten 2 Jahre da fortsetzen und auch uns weiter ordentlich einbringen mit der Stimme der Freien Demokraten.
Schlussfrage, die FDP hat ja viele Labels. Ist sie für Sie die Partei der Besserverdiener, war ja lange Zeit der Spruch, die Partei der sozialen Marktwirtschaft, die Christian-Lindner-Partei, ich sehe überall Christian Lindner eigentlich nur auch im Wahlprogramm, oder die Partei, in der auch mal Hans-Dietrich Genscher war? Das hat auch für einige Leute Ihres Jahrgangs zum Beispiel früher eine Rolle mal gespielt.
Ja, Hans-Dietrich Genscher war auch Motivator und auch ein Vorzeigepolitiker, wie das auch für mich Christian Lindner und auch Wolfgang Kubicki sind. Natürlich tut sich im Wahlkampf man immer auf die Hauptperson konzentrieren. Das machen die Sozialliberalen mit Herrn Scholz und andere Parteien genauso. Dementsprechend ist natürlich auch richtig und wichtig, dass Christian Lindner als unsere Zeigefigur, als unser Parteivorsitzender da auch entsprechend mit sich präsentiert. Aber ansonsten muss ich schon sagen, auch als sozialliberal denkender Mensch ist es wichtig, seine eigene Meinung nach vorne zu tragen, auch einzubringen und da entsprechend mitzuwirken.
Was werden Sie am Sonntag machen? Wo werden Sie sich aufhalten um, sagen wir mal, 18 Uhr, wenn die ersten Prognosen eintrudeln?
Ja, sofern es mir gesundheitlich gut geht, und darauf hoffe ich, werden wir Freien Demokraten unsere Wahlparty dann in der Zentralheize am Theaterplatz in Erfurt machen, wo auch die Bürgerinnen und Bürger gerne eingeladen sind, sich zu beteiligen da entsprechend. Ja, und dann werden wir schauen, wie das Wahlergebnis ausgeht. Die Prognosen sprechen ihres und das Endergebnis wird dann seines zeigen. Wir lassen uns überraschen und werden uns sicher freuen über ein gutes Ergebnis.
Sagt Christian Poluczek-Becher, Direktkandidat der FDP in unserem Wahlkreis 193. Vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche Ihnen gesundheitlich gute Besserung.
Ich danke ganz herzlich und ja, gehen Sie alle wählen und bleiben Sie auch gesund. Dankeschön.